Hallo und herzlich willkommen heute aus Heppenheim. Ich bin beim Rebveredelungsbetrieb Antes. Mir gegenüber sitzt Herr Antes, um über eine Rebsorte zu sprechen, die gerade hier in der Region von großer Bedeutung ist, beziehungsweise von steigender Bedeutung. Wir sprechen über den Riesling, beziehungsweise über eine Spielart des Rieslings. Es geht um den roten Riesling und da ist Herr Antes der Experte dafür. Kann man sagen, dass Sie der Pionier sind des roten Rieslings?
Ist etwas übertrieben. Es ging nur in Verbindung mit der Hochschule Geisen.
Okay.
Können schon zwei dazu.
Aber vielleicht können Sie ganz kurz erklären, wie Sie eigentlich auf diesen Trichter kamen, roter Riesling hier publik zu machen.
Ja, ich habe gerade mal nachgerechnet. Das sind jetzt ziemlich genau 45 Jahre, wo so das erste Ereignis war, was mich da geprägt hat. Ich war damals mit 20 Praktikant im Institut für Rebzüchtung in Geisenheim beim Professor Becker. Und das Institut hat einen Sortimentsgarten gehabt, wo viele Sorten aus der ganzen Welt gepflanzt waren, mit einer Handvoll Rebe. Und damals kam ich ja von der Bergstraße, wie sie noch ein reines Weißweingebiet war. Bei uns war der Weiße Riesling bekannt, der Silvaner, Müller-Thurgau, Grauburgunder. Und dort habe ich in diesem Feld dann, im Jahrhundert 76 war das, plötzlich gemerkt, es gibt ja noch mehr wie die fünf Rebsorten. Es war da ein weißer Portugieser, ein weißer Traminer, ein blauer Silvaner und auch der bewusste rote Riesling. Das war so ein erstes Erlebnis, wo eigentlich irgendwo der Horizont erweitert worden ist. Das war das Ganze. Ein paar Jahre später habe ich dann den Hubert Konrad vom Deutschen Institut gefragt, ob er mir mal ein paar Edelreiser geben kann. Es war nicht nur der rote Riesling, ich habe auch eine zweifarbige Rebsorte damals gepflanzt. Das ist der Tresor Panaché, der ist grundsätzlich zweifarbig.
Okay.
Und noch Petersilie gut edel, der also Blätter hat, die nicht normal aussehen. Also so ein paar originelle Sorte habe ich einfach aus Spaß dann veredelt. Hab's zunächst mal versteckt in eine größere Anlage gepflanzt und einfach mal ein paar Jahre beobachtet. Und beim Roten Riesling war es halt so, da sieht das ganze Jahr über aus wie ein Weißer Riesling, platt und alles unterscheidet sich überhaupt nicht, auch die Triebspitze nicht. Und nur irgendwann im August waren die Beeren rötlich, also nicht tiefrot wie bei Rotweinsorte, sondern es ist eher eine Farbe, die dazwischen liegt, erinnert so ein bisschen an die Traminerfarbe. Und das war zunächst mal das Interessante einfach. Dann wieder ein paar Jahre später habe ich mitgekriegt, dass das Institut die Pflanze, die in Geisenheim stehen, getestet hat, ob sie virusfrei sind. Und hat dann aus der wenigen Pflanze hat Geisenheim mehrere Klone, also die Einzelstockvermehrung davon, einfach vermehrt und geprüft. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo man gedacht hat, oh hoppla, wir sind Riesling-Nation Nummer 1 weltweit und der Rote Riesling unterscheidet sich genetisch überhaupt nicht, außer einem winzigen Farbgen. Das ist relativ kompliziert, wie dieser Wechsel vonstatten geht. Und das Spannende war, dass er ja im Mittelalter schon da war. Also das war jetzt keine neue Selektion, sondern etwas, was früher schon da war, nur so gut wie ausgestorben war. Dann wurde aus der ersten Paarpflanze wurde dann 50 Stock in einer Reihe. Die ersten Betriebe, es waren zwei im Rheingau, die was gekriegt habe, hier an der Bergstraßenbetrieb. Ich selber habe dann gepflanzt und so hat es dann irgendwann eine Eigendynamik gekriegt. Hinderungsgrund, wie bei alle neue, in dem Fall auch alte neue Sorte, ist dann immer das ganze Rechtliche. Man darf nicht einfach eine Rebsorte pflanzen, ohne dass die genehmigt ist, ohne dass erlaubt ist, dass Wein draus gemacht wird. Da hat Hessen, Gott sei Dank, uns dann sehr viel dabei geholfen, hat die Sorte früh klassifiziert für Qualitätsanbau und das hat natürlich in Hessen und speziell an der Bergstraße eine gewisse Eigendynamik dadurch gegeben. Es sind, und das merkt man dann erst nach und nach, dass bestimmte Eigenschaften bei der Sorte vorhanden sind. Am Anfang war es ja nur die Gag und dann kommt die genaue Beobachtung und dann merkt man plötzlich Unterschiede. Und da ist eigentlich der Unterschied festzustellen für einen Winzer. Wir haben ja alle das Thema Klimawandel. Wir haben immer frühere Ernten, auch das Jahr 2020 wird ein früher Lesebeginn sein. Klimawandel ist, glaube ich, mittlerweile fix in alle Köpfe drin. Das hat halt Konsequenzen, wenn eine Ernte aufgrund der wärmeren Temperatur früher ist, bei Riesling oder anderen Sorten, dass die Reifephase in die warmen Monate fällt. Und wenn dann ein Gewitterregen kommt und die Beeren aufplatzen, geht die Fäulnis exponentiell schneller. Das heißt, eine Erntereife im September ist eben unter Umständen ein Witterungsproblem, während wenn die Rieslingernte, und das war ja früher der große Vorteil der deutschen Rieslinge, dass die Ernte erst im Oktober oder gar November gemacht worden ist und die damit lange Zeit habe zu reife Aroma auszubilden, das wird durch den Klimawandel verkürzt. Als Winzer haben wir überall in alle Regionen darauf reagiert, indem der Riesling mehr in die obere Lache gepflanzt wird. Aber irgendwann ist der Berg zu Ende und der Wald geht los, also noch höher geht nicht. Also wird dann zwangsläufig die Ernte immer früher sein. Und da gibt es in alle bekannten, alle Weingüter genug Statistiken, die das europaweit beweisen, dass die Ernte vorverlagert wird und die Mostgewichte noch höher sind.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Rebfläche des roten Rieslings weiterhin steigen wird?
Das heißt, dass die Rebfläche vom weißen Riesling angeknapst wird, sieht man in alle Statistiken, sieht man an der Wanderung des weißen Rieslings nach oben. Ist zunächst mal eine Feststellung. Jetzt ist der rote Riesling natürlich jetzt nicht die Wundersorte, aber wir haben eins festgestellt, er fault zwar auch, genauso wie der weiße Riesling, aber eine Woche später. Und diese eine Woche, die kann der Krieg entscheiden, wenn ich jetzt an Jahre denke wie 2006, da hätte uns eine Woche spätere Lese retten können. Man wäre in eine bessere Phase reingekommen, so war 2006 ein Turboherbst überall in Deutschland. Also das heißt, der Winzer hat, ohne dass er eine andere Arbeit machen muss, den Vorteil, dass er mit dem Roten Riesling etwas länger warten kann mit der Ernte. Das ist der Part des Winzers. Der zweite Teil ist das Ganze kellerwirtschaftlich gesehen. Man hat dann festgestellt, dass der rote Riesling am gleichen Standort wie der weiße Riesling, gleiche Bedingungen, 2 Gramm mehr Extrakt hat. Das ist für einen Laie nicht unbedingt ein Maßstab, aber wenn man sagt, das sind etwa 10% der Inhaltsstoffe, die in einem normalen Jahr zusätzlich drin sind, dann wird es auch ein Laie merken. Da merkt der Wein, schmeckt vollmundiger, extraktreicher, voluminöser, ist einfach ein bisschen fetter wie der weiße Riesling. Das merkt auch der Laie. Er weiß zwar oft nicht, von was es kommt, dass es über den Extrakt kommt, aber er spürt es. Das heißt, Kellermeister und der Kunde haben auch einen Vorteil dabei, weil sie einfach ein besseres Qualitätsgefühl haben. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, und das ist ja heutzutage immer wichtiger, ist natürlich der Marketingaspekt. Ich habe schon gesagt, der rote Riesling, es wäre eine Schande, wenn man als Riesling-Nation Nummer 1 den Bruder oder die Schwester nicht vermarkten würde. Also man sollte das als Deutsche zuerst betreiben, das war mal der erste Sinn. Zweitens ist die Sorte ja schon im Mittelalter da gewesen. Es wird nach wie vor unter den Wissenschaftlern darüber gestritten, ob erst der Rote da war oder erst der Weiße. Das ist wie mit Henne und Ei. Aber wer der Rote Riesling trinkt, der erhält damit genetische Ressourcen. Das heißt, sie haben eigentlich 2 Megathemen in einer Rebsorte vereint. Sie haben das Thema Klimawandel. Zumindest eine leichte Reaktion auf den Klimawandel, eine schnelle Reaktion, und haben dann halt genetische Ressourcen drin. Wenn er Ihnen dann noch selber schmeckt, der Wein, dann können Sie sich selbst auf die Schulter klopfen. Sie haben einen UN-Auftrag erfüllt, genetische Ressourcen erhalten, und dafür müssen Sie eigentlich freiwillig 2 Euro mehr bezahlen für die Flasche. Das ist so die Kurzfassung. Es ist also schon ein Thema, es war nie so geplant, das hat sich aber so entwickelt. Heute sind wir 4,5 Jahrzehnte weiter. Mittlerweile ist die Sorte nach langem Kampf ist das falsche Wort, aber nach langem Zögern, auch in Rheinland-Pfalz sind alle Anbaugebiete freigegeben worden, sodass jetzt auch die anderen Regionen nachziehen können. Aktuell, ich habe gerade gestern mir die aktuelle Zahl gegeben lassen vom Weinbauamt Eltville, haben wir etwa 40,5 Hektar Rote Riesling in Hessen. Davon 17 Ungrad an der Hessischen Bergstraße und der Rest im Rheingau. Da der Rheingau aber 8-mal größer ist oder mir 8-mal kleiner, sieht man, welche weitaus überproportionale Bedeutung der Rote Riesling hier an der Hessischen Bergstraße mittlerweile hat. Unsere Winzergenossenschaft hier hat von den 17 Hektar 11 Hektar Bewirtschaftung, kann sich also im kleinsten deutschen Anbaugebiet mit schmücken, dass er der weltgrößte Produzent von Rote Riesling ist.
Respekt. Aber was mich, wie lange noch. Es ist aber doch erstaunlich, dass nur eine kleine Genveränderung solche Auswirkungen mit sich bringt.
Ja, das Interessante ist, ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt auch einen blauen Silvaner, einen weißen Silvaner. Wir haben mittlerweile auch hier an der Bergstraße auch einen rosa Chardonnay im Anbau. Auch da war es die erste Pflanzung. Es gibt im Prinzip bei jeder Rebsorte diesen ähnlichen Mechanismus der Farbgebung. Europaweit zum Beispiel ist der weiße Traminer mehr im Anbau, aber in Deutschland kennt man nahezu nur der rote Traminer. Das heißt, das kann dann manchmal durch Zufälle, Historie, irgendwelche Dinge begründet sein, dass sich eine Farbversion stärker durchsetzt. Bei der Burgundersorte ist ja bekannt, da haben wir Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, da sind alle drei Varianten am Markt vertreten. Und ja, das ist halt die Natur. Sie eröffnet diesen Spielraum, dass so kleine Mikromutationen da sind. Das sind halt in dem Fall die sichtbaren Mutationen. Aber es gibt mit Sicherheit bei Reben auch andere kleinere Mutationen, dass die Beerenstiellänge sich verändert, dass eine Triebspitze wie beim Schwarzriesling plötzlich mehlig aussieht. Das sind alles so Mutationen, die fallen aber in der Regel nicht ganz so stark auf wie jetzt gerade eine Farbmutation. Und in dem Fall macht sie uns halt Spaß, weil aus einer historischen Sorte, die eigentlich vergessen war, dann letztendlich jetzt hier eine marktwirtschaftlich bedeutsame Sorte entstanden ist.
Aber lassen sich dann bei allen Farbmutationen, jetzt Sie haben jetzt gerade den Rosa Chardonnay angesprochen, diese erhöhte Extraktgehalte feststellen?
Ja, also auch beim Rosa Chardonnay ist zumindest diese Entwicklung, was spätere Fäulnisse anbelangt, sogar noch deutlicher. Der Klon ist dann, weil die Traube sehr gesund bleibe, auch unter Umständen für Sektbereitung geeignet. Also zumindest da kann ich es bestätigen. Einen Vorteil haben sie, da haben wir Angst gehabt, das war das Thema Kirschessigfliege, die ja bekanntlich an die rot gefärbte Sorte geht. Und das hat also beim Rote Riesling, auch beim Rosa Chardonnay geht sie nicht dran, hat aber dem Rote Müller-Thurgau, den gibt es nämlich auch, hat eigentlich das Knick gebrochen, weil da ist eh schon frühreif und da geht die Kirschessigfliege dran. Also manchmal sind es winzig kleine Details, die halt dazu führen, dass was läuft oder was bleibt. Und letztendlich muss der Winzer das entscheiden, er trägt ja auch das Risiko, es nützt ihm gar nichts, da ist eine schöne Pflanze setzt, er muss auch verkaufen können. Mhm. Bester Wein ist der, der verkauft ist.
Sie haben jetzt schon so ein paar Fachbegriffe angedeutet und ich hätte mal die Bitte, dass Sie versuchen, diese zu definieren. Also wir sprechen über Klone, wir sprechen über Mutationen, wir sprechen über Rebsorten. Was unterscheidet das eine vom anderen?
Ui. Gut, fangen wir mal mit dem umstrittensten Begriff an, Klon. Jeder denkt ja dann sofort an ein gewisses Schaf damit hat es nichts zu tun. Die Klonzüchtung im Bereich der Rebenselektion ist schon sehr, sehr alt, hat überhaupt nichts mit Gentechnik zu tun. Im Prinzip macht es die Menschheit schon seit ein paar Jahrtausend Jahre. Es gibt irgendwann im Gras eine Mutation, dass die Früchte ein bisschen größer waren, aus der unzählige weitere Mutationen und dann jeweils der Selektion aus dem besonders schönen ist dann halt unser heutiges Getreide entstanden. Bei der Rewe ist der Weg nicht ganz so lang gewesen, aber auch dort sucht ein Züchter oder der Winzer, früher gab es ja noch gar keine Züchter, sucht sich besonders schöne Rewe, die durch eine positive Eigenschaft auffallen. Das kann sein, besonders großer Ertrag, besonders dicke Beeren, wenn es jetzt Tafeltraube sind, da will man ja ganz dicke Beeren haben. Bei Rebsorte für den Wein spielen ganz andere Kriterien Rolle, das Mostgewicht, die Säure, andere Inhaltsstoffe. Das heißt, man versucht dann einzelne Rebstöcke, die besonders positiv auffallen, vegetativ zu vermehren. Und nur durch diese vegetative Vermehrung, man macht das auch im Garten mit Stecklingsvermehrung, dann, das führt ja dazu, dass die Nachkommen genetisch absolut identisch sind mit dieser einen Ausgangspflanze. Also die Ausgangspflanze entsteht nicht durch, wie beim Schaf Dolly, durch einen künstlichen Eingriff, sondern einfach, dass man eine Selektion macht von einem besonders schönen Rebstock, der natürlich mutiert ist.
Gibt es jetzt irgendwelche, ja, dass man sagen kann, diese Vitis vinifera Gattung, ja. Das ist so quasi dann der Kopf für alles, über das wir jetzt gerade diskutieren.
Ja, also die überwiegende Rebsorte in Europa sind sogenannte Vitis vinifera Sorten, als Beispiel Riesling, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Cabernet Sauvignon und so weiter. All das sind vinifera Sorten, die historisch gesehen in Europa entstanden sind. Nicht alle in Frankreich, das sind die wenigsten. Es tut uns dann vielleicht mal auch gut zu wissen, dass die Franzosen nicht alles erfunden haben. Viele dieser Rebsorten sind ursprünglich mal im Großraum Persien entstanden, sind dann im Laufe der Jahre nach Europa rübergewandert. Das sind alles Vinifera-Sorten, die sich besonders durch einen besonders guten Geschmack auszeichnen. Und ja, das ging auch viele Jahrhunderte lang gut, bis dann so etwa vor 180, 200 Jahren die Reblaus gekommen ist. Die wurde wie so vieles Schlimme aus Amerika eingeschleppt. Aktuell haben wir ja wieder was gekommen ist. Die europäischen Rebsorten waren im Laufe der Geschichte nicht mit dem Schädling Reblaus konfrontiert. Die konnten also nicht eine natürliche Resistenz gegen den Schädling Reblaus aufbauen. Und waren dann praktisch, genau wie Menschen momentan bei Corona hilflos sind, waren die europäische Rebsorte, der Reblaus, hilflos ausgeliefert. Das hätte fast den kompletten Weinbau ruiniert. Die ging innerhalb von weniger Jahren von Marseille, wo sie angelandet wurde, ist durch Frankreich hoch nach Deutschland. 1904 hat damals der deutsche Kaiser dann aufgrund der Meldungen ein Reblausgesetz erlassen, wo man auf den Schädling geachtet hat, und demzufolge mussten dann Reben veredelt werden. Und das ist dann der zweite Teil, der gekommen ist. Der Reblaus verdanke ich heute meinen Beruf. Es gibt in Deutschland rund 100 Rebfädler. Wir sind der einzige Verbliebene in Hessen, außer der Hochschule, die Versuchsfädelungen macht. Wir können uns also irgendwo so ein rotes Fähnchen umhängen, aussterbende Rasse, rote Liste. Wir haben, oder die Rebfädelung ist, wenn man so will, die älteste Form von biologischer Schädlingsbekämpfung. Nicht indem da irgendein Mittel gegen die Reblaus gespritzt worden ist, sondern indem man auf die Idee gekommen ist, die amerikanische Rebsorte, die im Laufe der Jahrmillionen eben immun geworden ist gegen die Reblaus, zu verwenden und mit dem europäischen Edelreis, also der europäischen Rebsorte, zusammenbringen. Das ist das, was die Rebfädelung macht. Die Rebwurzel besteht aus einer amerikanischen Kreuzung und der Kopf, der ist nur 2 cm lang, der bestimmt die Rebsorte oder den Wein, den sie dann später im Glas haben. Die beiden Teile waren geschnitten, zusammengefügt, wachsen dann zusammen. Sieht genauso aus, wie wenn sie einen Arm brechen. Da bildet sich auch Kallusgewebe. Die beiden Teile verwachsen wieder, bilden neue Leitungsbahnen. Nichts anderes passiert bei der Rebveredelung. Die beiden zusammengefügten Teile haben dann einen Vorteil. Die sind unterirdisch resistent gegen die Wurzelform der Reblaus und oberirdisch resistent gegen die Blattform. Also der Reblauszyklus wird unterbrochen. Und damit wird die Reblaus indirekt bekämpft. Und nur so war es möglich, der europäische Weinbau überhaupt zu erhalten.
Und wenn jetzt heute ein Winzer bei Ihnen die Rebsorte Rote Riesling bestellt, dann bestellt er parallel dazu auch die passende Unterlage.
Richtig. Die Unterlage, da gibt es zwangsläufig verschiedene Arten, die ist praktisch auch ein Mittel, um auf die verschiedenen Bodenarten zu reagieren. Es gibt, nehmen wir mal das Anbaugebiet Rheinhessen, sind sehr, sehr viele kalkreiche Böden. Da ist eine beliebte Unterlage die SO4, heißt schon, ist Selektion Oppenheim 4, das sagt schon, wo sie hergekommen ist. Die ist für viele der dortigen Böden sehr gut geeignet. Eine neuere Unterlage ist zum Beispiel die Börner. Die funktioniert auf diesen Böden überhaupt nicht. weil die zu hohen pH-Wert haben. Die Banne funktioniert nur bei pH-Werten, die niedrig sind. Die funktioniert aber hervorragend in Steillagen, im Rheingau, am Mittelrhein, an der Mosel, wo eben trockene Steillagen sind, was ja zunehmend ein Riesenkriterium ist, dass gerade diese Lagen die Problemlagen werden, Wassermangel. Da geht die Banne sehr, sehr gut, weil die Erbgut in sich hat, was von der Cineria, das ist die amerikanische Wüstenrebe, in sich trägt. Damit sieht man schon, dass die von der Genetik schon darauf getrimmt war, tiefe in der Wüste tiefe Wurzeln zu bilden, das Wasser ganz tief hochzuholen. Und das nutzt man dann aus. Und so gibt es weitere Unterlagen, die sich manche unterscheiden in der Wuchsstärke. Da wird ein Winzer, der eher auf Kilogramm achtet, weil er halt den Wein preisgünstig vermarkten muss, der wird lieber eine sehr starke Unterlage nehmen, weil er einfach mehr Ernte will. Dann gibt es auch Winzer, die Traube halbieren oder mit Hilfe der Unterlage der Ertrag bremsen. Das sind schwach wachsende Unterlage. Da gibt es also im Prinzip für jeden Boden, für jeden Zweck verschiedene Unterlagen. Und es ist dann auch die Aufgabe vom Rebfädler, dem Winzer an seinem jeweiligen Standort zu beraten, welche Kombination dort am besten passen könnte.
Und wenn jetzt ein Winzer zuhört, der sagt, wow, klingt alles spannend, gibt es auch die Möglichkeit, den Weinberg, sein Riesling-Weinberg, neu eben mit roten Riesling zu bepropfen? Und wäre das auch eine Aufgabe, die Sie übernehmen?
Also ich meine, es ist Standardveredelung.
Genau.
Das ist eher in Südeuropa der Fall, wo halt auch das Wetter den Sommer über definiertes Klima hat. Man braucht, das passiert meistens im Juni, dafür sehr stabile, vor allen Dingen warme Bedingungen, damit die Anwuchserfolge gut sind. Es ist möglich, zukünftig werden ja die Sommer wahrscheinlich immer heißer. Aber kostenmäßig ist es so, dass eine normale veredelte Rebe weitaus preisgünstiger ist wie die Standortveredelung. Die macht eigentlich nur Sinn, wenn der Winzer eine Fehlplanung gemacht hat. Er hat eine rote Sorte gepflanzt und würde gerne das ändern auf eine weiße Sauvignon Blanc und will dann eine Umveredelung machen. Da macht es Sinn, weil er den bestehenden Wurzelstock mitnutzen kann. Aber das Ganze ist auch zeitlich begrenzt. Man sollte es nicht machen, wenn der alte Weinberg schon älter ist wie 15 Jahre, okay. Weil dann sind in dem alten Weinberg schon einfach zu viele tote Leitungsbahnen und Schäden und Defekte. Die Lebensdauer des Gesamtrebstocks wird dadurch nicht verlängert. Also das muss jeder für sich entscheiden, ob er den schnellen Weg, wenn er Glück hat, ist es ein sehr schneller Weg. Wenn er Pech hat, geht es halt schief und er muss einen Teil der Veredelung mindestens im nächsten Jahr wiederholen.
Aber das, so wie Sie das jetzt zu Beginn berichtet haben, ist das für einen Rebveredeler der 6er im Lotto, wenn er auf so eine Rebsorte stößt, die dann eben auch draußen solchen Anklang findet?
Gut, das hat mit dem Rebveredler zunächst noch nichts zu tun. Der Sorteschutzinhaber oder Kloneschutzinhaber ist ja die Hochschule Geisenheim.
Okay.
Der Rebveredler ist eigentlich nur die Brücke zwischen den jeweiligen Züchtungsinstituten und der Winzer. Also ich zeichne das Ganze so als Brücke, die in der Mitte vom Fluss auch noch eine Säule hat und die Säule in der Mitte ist der Rebfädler und hat eigentlich die Informationen vom Züchter zum Winzer zu tragen über neue Sorte, neue Eigenschaften oder umgekehrt die Beschwerde der Winzer über unangenehme Eigenschaften von Rebsorte in Richtung der Züchter, dass man sagt, ihr müsst ein bisschen mehr in die Richtung selektionieren, kreuzen oder züchten. Das heißt, wir stehen da irgendwo zwischen alle Stühlen, kann man auch sagen, wir sind Mitte drin, sind dann ja eigentlich der Ansprechpartner für die Winzer und transportieren die Informationen in beide Richtungen. So sehen wir das auch. Wir sind eigentlich ein gläserner Betrieb, da war aber ein sehr sehr große Weinbauanteil dabei habe. Wir haben 45 Hektar Rebfläche, versuchen wir die ganze Sorte und Klone selber anzubauen, sodass wir nicht dem Winzer irgendwas verkaufe, sondern anhand, wir machen zum Beispiel Rebsortentage im August, dass wir ihm zeigen können, wie unter gleicher Bewirtschaftung auf dem gleichen Boden, gleiche Fläche, die verschiedene Variante der Sorte oder die verschiedene Klone sich verhalten. Und da sucht sich dann halt der Fassweinwinzer die Traube aus, die möglichst groß sind. Und der Premiumwinzer, wenn man es jetzt mal so nennen will, der sucht sich halt eher die Traube aus, die schön klein, aber doppelt reif sind. Und das versuchen wir alles zu zeigen, weil ich bin formuliere es immer so, wir sind nicht für einen Züchter da, ich will den Wettbewerb unter den Züchter. Wir sind eigentlich da langfristig für den Winzer. Es gibt ja nicht viel Winzer in Deutschland und es gibt nicht 80 Millionen potenzielle Kunden, sondern eine sehr überschaubare Anzahl deutsche Winzer, die leider auch abnehmen. Und mit denen will man ja letztendlich sein Leben lang zusammenschaffen. Und so ist es bei allen Rebfädelungsbetrieben in Deutschland. Das sind alles ganz langjährig aufgebaute Beziehungen, Vertrauensverhältnisse, oft über Generationen. Und das hilft dann auch bei der Beratung, wenn man den Betrieb selber kennt, weiß, wie die Mannschaft da tickt. Ob der Biobetrieb ist oder konventioneller Betrieb, wie die Entwicklung ist. Es gibt Fälle, wo ein Betrieb aus Fassweinwinzer angefangen hat, der Junior hat studiert und hat Flaschenweinvermarktung drauf gemacht und da geht es darum, Konzepte zu entwickeln, welche Sorte pflanzt man nach und nach, nicht nur die eine Anlage. Also das ist eigentlich ein langjähriges Verhältnis. Manchmal guckt man sich da auch vor wie ein Pfarrer. Weil ein Winzer manchmal nicht unbedingt seinem Wettbewerber auf der anderen Straße seit über seine Probleme was erzählt, sondern eher dem Rebfädler, der dann 100 oder 200 Kilometer entfernt wohnt und spricht dann offen über das Problem, was er im Weinberg hat mit einem neuen Schädling. Heute waren es schon mehrere Anrufe dieser Art. Spricht man lieber mit dem Rebfädler drüber, bevor man seinem Nachbar sagt, ich habe da ein Problem.
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Wenn ich jetzt als Winzer überlege, was pflanze ich in meinen Weinberg, dann muss ich ja erstens wissen, was will mein Kunde in 25 Jahren? Wie ist das Klima in 25 Jahren? Gibt es irgendwelche Herausforderungen, wie zum Beispiel jetzt wieder die Kirschessigfliege oder die Reblaus oder was auch immer? Es muss in meinen Rebsortenspiegel passen. Es muss auf den Standort passen. Also letztendlich ist es wie ein Puzzlespiel. Viele Faktoren, die da irgendwie hoffentlich dann zum letztendlich besten Ergebnis führen.
Ja, in der Aufzählung hat eben noch ein Faktor gefehlt, das ist der jeweilige Verbrauchertrend. Vor Jahren den Rotweinboom gehabt. Die Winzer haben gar nicht schnell genug umstellen können auf Rotwein. Aktuell ist es wieder das Thema, man sucht eher die Weine mit weniger Alkohol, also die typische deutsche Vorteil wird jetzt wieder gesucht. Es geht wieder mehr Richtung Rosé und Weißwein. Also dieser Trend kann auch kein Winzer vorhersehen, da kann man nur versuchen, richtig zu liegen. Momentan gibt es in Amerika, das ist so ein Teil, wo wir als Rebfehler drauf gucken oder auch in anderen Ländern, einen ganz starken Trend nach Aroma-Rebsorte. Eigentlich haben wir den Trend auch längst in Deutschland, nur spricht keiner drüber. Aber wenn ich die Rebsorteentwicklung sehe, zum Beispiel Sauvignon Blanc oder auch andere Sorte, die alle deutlich aromabetonter sind, und dann ist dieser Trend längst auch bei uns, nur ist er noch nicht so ganz in den Medien angekommen. Aber wir haben den gleichen Trend ja in dem Fall nicht nur bei der Rebsorte selbst, wir haben auch in der Kellerwirtschaft. Seit Jahren wird versucht, über Gärung, Stichwort Kaltgärung, versucht, die natürliche Aroma durch eine gebremste Gärung, durch eine gezügelte Gärung im Wein drin zu halten, um eben die Primäraroma stärker drin zu haben. Was ist das? Das ist der gleiche Aromatrend. Also man versucht mit aller Methode, es geht um den Entblätterungszeitpunkt draußen im Weinberg, es geht um Trockeneis bei der Einlagerung, um spezielle Hefe, die Aromastoffe stärker ausbilden. Also man versucht momentan eigentlich auf alle möglichen Eingriffsebenen diesem Aromatrend nachzukommen, bis hin zu ersten aromatischen Rotweinsorte, wie jetzt Muskat-Trollinge oder Wildmuskat. Also das ist eigentlich ein Megatrend und meistens ist halt nun mal so, fängt es im Ausland an. Als Rebfädler guckt man immer so ein bisschen, ja, Italien, Oberitalien, Raum Mailand, was da gerade in der lokale Trend ist, jahrelang Prosecco, wurde dann jetzt wieder abgelöst durch Aperitifweine und jetzt auch, wie gesagt, diese amerikanischen Trends nach Aroma, und dann versucht halt der Winzer nachzukommen. Früher hat man eine klassische Aromasorte gehabt, wie ein Gewürztraminer, der jetzt auch wieder zunimmt, aber nicht so stark wie die Scheurebe, die nimmt wieder deutlicher zu. Das ist ein Effekt, Nebeneffekt vom Sauvignon Blanc. Die wird oft als Cuvée-Partner gebraucht. Oder auch eine Reihe von neuen pilztoleranten Neuzüchtungen, die auch diesen Sauvignon-Typ haben. Also das kommt halt einfach noch dazu. Und kein Winzer und auch kein Rebfädler ist in der Lage, 25 Jahre vorauszusehen. Wenn wir das wären, gäbe es kein Rebfädler mehr, weil wir uns alle schon auf unsere Yacht in die Südsee zurückgezogen hätte. Als Rebfädler versucht man, möglichst vorne dabei zu sein, manchmal auch einen Trend zu riechen. Wenn 10 Winzer oder Meinungsbildner, Leitbilder eine bestimmte Rebsorte erwähnen, und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 2 davon die auch pflanzen. Und dann ist es gut, wenn man als Rebfädler die Sorte dann entweder eine Quelle hat dafür oder die Sorte schon selber im Anbau hat. Und das ist halt das, was man versuche. Wir waren jahrelang damit ganz gut gelegen. Rote Riesling war natürlich das Paradebeispiel. Und so versucht man es auch bei anderen Rebsorten. Rosa Chardonnay habe ich erwähnt. Oder jetzt bei der neuen pilztolerante Sorte versucht man halt ganz früh die Sorte zu haben, vorzuführen, eigene Erfahrungen beisteuern zu können. Und nicht nur das bunte Blättchen vom Züchter weiterzugeben, weil da ist es dann oft wie im Katalog, den jeder zu Hause kriegt, wo man die Erdbeeren und die Pfirsich und Pflaumen bestellen kann aus dem Katalog. Das sind dann immer so 20 cm große Erdbeeren abgebildet. Die Realität im Hausgarten sieht dann meistens ein bisschen anders aus. Und da ist es eigentlich so ein bisschen die Aufgabe vom Rebfädler, dem Kunde zu vermitteln, was ist Werbung, was ist Wunschdenke, was ist die reale Praxis draus. Man stellt dann auch oft einen Kontakt her zum anderen Winzer, wo die Sorte schon hat, und sagt, bestell da mal bei dem 3-4 Flaschen Wein, probier sie mal zu Hause, frag den Winzer, was hat er für Erfahrungen damit, wo sind Stärke, wo sind Schwäche der Sorte. Und man versucht natürlich schon, diese Erfahrungen vom einen Winzer auch an den anderen weiterzugeben, weil als Rebfädler kann man nur daran interessiert sein, dass jeder der Kunde erfolgreich mit dem Ganzen ist. Freut sich dann natürlich dann, wenn man, und das ist was Schönes als Rebfädler, dass man oft diese Erstlingswerke dann vom Kunde mitgebracht kriegt. Die holen irgendwann ein Jahr später die nächsten Rebe für den nächsten Weinberg ab, und bei der Gelegenheit kriegt man dann ja einfach den ersten Wein, das Experiment. Schön. Und es kommt dann, führt dann schon dazu, dass man oft mehr fremde Wein wie eigene probiert. Aber es ist auch gut für den Blick über den Tellerrand, denke ich.
Ja, spannender Job. Ich sehe, wir müssen einen eigenen Podcast zu dem Thema Rebveredelung, welche Rebsorten werden in Zukunft angebaut, wie ist eigentlich dieser Prozess von der Züchtung bis hin in die Praxis, in den Anbau. Da komme ich gerne drauf nochmal zurück, Herr Andes. Vielen, vielen Dank für den Einblick in die rote Rebsorte. Wenn diese Rebsorte jemand probieren will, dann ist wahrscheinlich das Beste, einfach mal in die Region zu fahren. Das heißt, in der Rheingau, Hessische Bergstraße natürlich.
Ja, also bevorzugt natürlich an die Hessische natürlich. Bergstraße. weil da gibt es halt eh schon die größte Auswahl. Wir haben mittlerweile von Qualitätswein bis zum Eiswein. Das war natürlich auch unser Ehrgeiz, da weltweit der erste zu machen. Das hat dann auch geklappt. Dresdner Brand, also im Prinzip gibt es alles vom Rote Riesling. Es gibt die, ich nenne es jetzt mal Einsteigerversion. Da verwenden wir eine klare, weiße Flasche. Weil das ist ja noch eine Hürde. Oft denkt jemand, wenn er die Sorte einkauft auf dem Etikett, Rote Riesling, da ist ein Rotwein drin. Und wenn der dann die Flasche aufmacht und merkt, da kommt gar keine Farbe raus, ist er möglicherweise erschrocken, sagen wir es mal vorsichtig. Aus dem Grund sind die Einsteigerweine, die im Übrigen meistens Feinherb sind bei uns, das läuft beim Rote Riesling am besten, die sind in der klaren Flasche gefüllt, da ist nur die Kapsel rot und der Schriftzug rot. Wenn man dann das Gefühl hat, der Kunde weiß jetzt, was ein roter Riesling ist, dann sind dann die höheren Stufen, Spätlese, Auslese, die sind dann natürlich in der normalen Weinflasche drin, weil man einfach voraussetzt, wer einen roten Riesling Spätlese trocken kauft, der weiß schon, was er für eine Rebsorte hat, und er erwartet keinen Rotwein mehr. Also das sind alles so die kleinen Einführungsschwierigkeiten, die man hat. Mittlerweile, wie gesagt, in Hessen ist es kein Thema mehr. Wenn ein Bergstresser momentan irgendwo zu Freunden nach Bayern oder ins Ausland fährt und nimmt einen Wein mit, ist es meistens ein roter Riesling, weil da weiß er, da hat er eine Spezialität und kann halt diesen typischen Aha-Effekt auslösen und kann was drüber erzählen. Und das ist halt beim Wein auch wichtig, dass man eine Story hat. Riesling haben alle, aber Rotriesling ist halt, noch ist es was Besonderes. Da müssen schon noch ein paar Winzer mehr pflanzen, dass die Sorte mal im Überfluss hier existiert in Deutschland.
Prima, Andes, vielen Dank für das Gespräch. Ihr seht, also entweder in die Region fahren oder beim örtlichen Händler nach rotem Riesling fragen. Viel Spaß beim Probieren. Ihnen nochmal vielen Dank, mach's es gut. Bitte. Bis bald, ciao, ciao.
Bis dann.